Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dickichtgeflüster. Ihr hört heute die Jubiläumsfolge, könnte man sagen. Folge Nummer 20 haben wir schon inzwischen. Und das in ziemlich genau einem Jahr. Wir haben angefangen ja letztes Jahr so um den ersten Weltcup rum. Ich glaube, das war auch ungefähr im Juni. Ja, sehr schön, dass ihr immer noch dabei seid oder inzwischen dabei seid. Ja, wir sind heute wieder ganz klassisch mit zwei Hosts hier. Einmal hier, also ich bin Paula Starke und Anna Wartewig ist heute mit dabei. Und wir haben eine Gästin eingeladen, Aniko Kulo aus Berlin. Kannst du uns hören?
Ich kann euch hören, ja.
Ja, sehr schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier einmal in den Podcast zu kommen. Wir sagen gleich noch, was wir uns so gedacht haben für diese Folge. Aber vielleicht erstmal einen kurzen Rückblick zum letzten Wochenende. Da war ja wieder ein großes Ereignis im Deutschen OL mit einer deutschen Meisterschaft. Den Mittelmeisterschaften bei Eberswalde, also Brandenburg.
Um die Ecke sozusagen bei mir.
Genau.
Das stimmt. Und es lief ja auch ziemlich gut für dich, Aniko. Und für Paula natürlich auch. Also wir sind hier wieder gut bestückt für diese Folge mit zwei deutschen Meisterinnen. Herzlichen Glückwunsch noch an euch beide.
Es scheint dann einen Zusammenhang zu geben zwischen Podcast und deutschen Meistertiteln. Also wenn hier jemand Interesse hat, meinen Titel zu gewinnen, überlegt euch, ob ihr nicht vielleicht auch Host werden möchtet.
Ja, ich spüre da so einen gewissen Druck bei mir für die DM Lang, dass ich da liefern muss jetzt.
Ja, wie fandet ihr die Wettkämpfe? Also abgesehen von der, natürlich, wenn man gewinnt, macht es irgendwie immer Spaß.
Wirklich? Ja, bei uns war das alles noch ein ziemliches Hin und Her und Chaos. Ja, es war bei uns um die Ecke, aber gleichzeitig fand ja auch das Deutsche Turnfest statt in Leipzig. Mhm. Und da ich aus einem Verein komme, der eigentlich, der im Turnerbund organisiert ist und wir sind die Leichtathletikabteilung, aber machen auch unsere leichtathletischen Wettkämpfe im Turnerbund, ist das Turnfest der Höhepunkt in 4 Jahren jeweils.
Oh Gott.
Und genau, inklusive unserer deutschen Mehrkampfmeisterschaften, und diverser Wahlwettkämpfe und Schleuderball und Steinstoßen. Und wir hatten da Athleten zu betreuen. Ich bin also am Donnerstagmorgen nach Leipzig gefahren, um dort Athleten zu betreuen. Am Freitagmorgen den Turnfest-OL dort zu laufen, um dann nach Eberswalde zu kommen, um diesen Waldsprint zu machen, um in die Karte zu kommen. Dann am Samstag eben die DM-Mittel und ja, ich war nicht bei der Siegerehrung, weil ich schon wieder im Zug nach Leipzig saß, weil am Sonntag noch die Mehrkampfmeisterschaften waren.
Wow.
Also waren diese deutschen Meisterschaften ziemlich stressig und ich bin sehr, sehr froh, dass es so gut gelaufen ist. Vor allem, weil dieser Waldsprint am Freitag, dachte ich, meine Güte, das wird alles überhaupt nichts. Ja, es ist bei uns um die Ecke, aber ich kam mit der Karte nicht klar. Ich kam mit der Vegetation nicht klar. Ich habe mich unglaublich verlaufen. Genau. Und es war aber sehr gut, dass ich diesen Waldsprint gemacht habe. Sonst wäre es wahrscheinlich am Samstag auch nicht so gut geworden.
Oh ja, das habe ich von einigen gehört. Der Freitag war eine sehr gute Vorbereitung für den Samstag.
Ja. Auf jeden Fall. Schon allein dafür, dass man weiß, naja, weiße Karte, ja, okay, weißer Wald, nein.
Ja, ich hatte vor allem am Freitag das Gefühl, einfach überhaupt nicht voranzukommen. Also es war eigentlich alles so kurze Distanzen, aber irgendwie doch hart.
Es hat sich auf gar keinen Fall wie ein Sprint angefühlt.
Nee.
Aber ich fand trotzdem, also mir persönlich hat es super viel Spaß gemacht, mal wieder so ein richtig technisches Gelände in Deutschland zu laufen. Mhm. Das hatte ich echt lange nicht. Und also ganz ehrlich, am Samstag stand ich kurz im Wald, so nach meinem vierten Posten und dachte, ich bin einfach brutal überfordert hier. Meine O-Technik passt überhaupt nicht. Wie komme ich jetzt ins Ziel?
Ich weiß nicht, ob es dann an mir lag, dass ich gut in die Karte gekommen bin irgendwann. So ungefähr ab der Hälfte dachte ich, irgendwie wird es jetzt langweilig.
Oh, echt?
Oder ob die... Also für mich war der zweite Teil tatsächlich mehr Rennen, viel, viel einfacher. Kann entweder dafür sprechen, dass ich wirklich lange gebraucht habe, um reinzukommen, oder dass unsere Karte wirklich einfach die technisch schwierigen Anforderungen im ersten Teil hatte.
Mhm.
Okay.
Ja, also ich würde sagen, bei uns war es recht durchgängig schwierig. Aber also mir ging es auch so, dass also ich war dann irgendwie in so einem Flow, dass ich nicht mehr so aktiv bei jedem Posten aufpassen musste. Aber weil es war einfach immer eine ähnliche Schwierigkeit, glaube ich. Das ist vielleicht ein Unterschied zu manchen anderen Wäldern. Mhm. Also die Bahn war sozusagen relativ unabwechslungsreich, könnte man sagen. Einfach dem Gelände geschuldet.
Ja, das wurde dann ziemlich anstrengend. Wir sind dann über diese große Schneise da, wo es dann auch so heiß war. Und da war es auch so schwer zu laufen. Der Untergrund war so weich.
Oh, ja.
Ja, aber das war dann wenigstens sehr eindeutig, wo man war.
Das stimmt.
Ja, also physisch war es echt extrem hart. Ich bin, glaube ich, selten eine Mitteldistanz so intensiv gelaufen, so vom Puls her, von der Anstrengung, weil es einfach, also es war eben auch viel Kompasslaufen, also ich habe nicht viel Tempo rausgenommen, eigentlich fast nirgends, also so kurz vorm Posten immer, aber es war eigentlich wirklich die ganze Zeit Maximaltempo und dann mit dem recht tiefen Untergrund.
Ja.
Gut, und ich wollte natürlich gewinnen. Und ich dachte eigentlich nicht, dass ich so gute Chancen habe, so vom Lauftempo her. Aber vielleicht gerade dadurch, dass ich dann so hart gekämpft habe, konnte ich das ein bisschen wettmachen. Ja.
Ja, aber gewinnen darf auch mal anstrengend sein, glaube ich.
Ja, natürlich.
Ja. Sonst macht es dann auch nicht so wirklich Spaß, wenn es so einfach nur geschenkt wäre.
Ja.
Genau. Okay, also hatten wir alle ein richtig cooles Wochenende. Danke nochmal nach Lok Schönweide für die gute Organisation von dem Wochenende. Es waren ja auch knapp 800 Leute da, gut besetzt. Und ja, wir hatten ja auch ausführlich in der letzten Folge schon drüber gesprochen und unsere Spekulation angestellt, wer in welcher Klasse gewinnen könnte. Ich muss auch sagen, wir lagen gar nicht so weit daneben. Also wir hatten Tobi da. Paula und Birte wurden erwähnt und auch in den Jugendklassen lagen wir ziemlich perfekt. Kommen wir mal ganz ohne Nachtrag zur letzten Folge hier aus.
Ja, ja, schade war natürlich wirklich die Überschneidung mit dem Turnfest, beziehungsweise, dass es eben getrennte Veranstaltungen waren. Also es gab da ja schon auch Diskussionen im Vorfeld, ob man nicht mal auch ein Großereignis im OL beim Turnfest organisiert bekommt. Das hätte natürlich deinen ganzen Stress deutlich vermindert, Aniko. Aber ganz abgesehen davon wäre es sicherlich auch, also schön, dass es da jetzt zumindest den Turnfest-Duell ja gab, der ja auch rege besucht wurde, soweit ich gehört habe.
Ja, ziemlich. Es war sehr voll. Es war aber auch sehr, sehr, sehr schön gelegen, also direkt am See. Schöner ging es nicht. War natürlich Turnfest-Duell vom Anspruch her jetzt nicht irgendwas, was ein echter Orientierungsläufer unbedingt braucht. Hm. Aber schön, schönes Gelände, schöne Umgebung, nette Stimmung auf jeden Fall.
Ja, dann hoffen wir mal, dass alle, die das da ausprobiert haben, auch einen guten Eindruck bekommen haben. Würde ich mal von ausgehen.
Und jetzt fleißig OL machen.
Genau. Oder zumindest das im Hinterkopf behalten, vielleicht später mal, wenn sie mal für ihre Kinder einen Sport suchen oder so. Das kann ja auch schon helfen, so eine ganz langfristige Publicity.
Ja, genau. Und in 4 Jahren machen wir es dann ja irgendwie besser.
Ja, vielleicht können wir es ja auf dem Schirm behalten, dass wir da unseren OL mit dran planen.
Ich meine, wir sind ja immerhin auch im Deutschen Turnerbund. Also die Chance sollte man sich nicht entgehen lassen, glaube ich. Ja, dann vielleicht, jetzt haben wir schon eine ganze Weile geredet und dich noch gar nicht richtig vorgestellt. Aniko, willst du vielleicht noch mal einfach ein paar Sätze sagen, ja, für welchen Verein du läufst, seit wann machst du OL, wie bist du zum OL gekommen, warum OL?
Ja, gerne. Ich bin aus Berlin in der Berliner Turnerschaft und ich hatte, ganz, ganz komische Story. Ich bin.
Die lieben wir, die Stories in diesem Podcast.
Mit einer Freundin habe ich angefangen zu turnen in der 8. Klasse ungefähr. War da bei der Berliner Turnerschaft, weil sie da war. Und wir sind dann tatsächlich 2002 zum Turnfest nach Leipzig gefahren, wo auch eine Leichtathletiktruppe aus unserem Verein war. Und weil ja beim Turnfest oft Wahlwettkämpfe angeboten werden und ich da eben auch so einen leichtathletischen Mischwettkampf gemacht hatte, hatte mich diese Leichtathletikgruppe angesprochen, ob ich nicht da mal mitmachen möchte. Wollte ich, habe ich ausprobiert. Und diese Leichtathletikgruppe ging hervor aus einer TGW-Gruppe, die ab und zu mal so Mannschafts-OL gemacht hatte im Zuge ihres Gruppenwettkampfes.
Ganz kurz, TGW, und, was ist das?
Turnerischer Gruppenwettkampf oder sowas. Also okay. Das ist wirklich eine lustige Mischung aus vielen, vielen unterschiedlichen Disziplinen, die man in Gruppen macht. Man kann turnen, tanzen, man kann singen, man kann Seilspringen. Es gibt leichtathletische Disziplinen, es gibt Werfen, Medizinballwurf. Es gibt eben auch OL. Ich glaube, Schwimmen gibt es auch. Und einfach nur, weil da aus dieser TGW-Truppe, die Leichtathletik-Truppe gekommen ist, war da im Hintergrund immer noch so ein bisschen OL. Und irgendwann hat dann unser Trainer gesagt, ja, versuchen wir doch mal so ein bisschen hier OL auf regionaler Ebene. Und ja, so hat das angefangen. Das war für mich relativ spät. Ich muss ungefähr 19 gewesen sein. Und das wurde dann mehr und mehr. Und wir sind dann eben erstmal zu den ganzen regionalen Dingen gefahren, die es hier so gab. Und haben dann irgendwann ein Trainingslager gemacht, gemischt Leichtathletik und Orientierungslauf in Schweden, weil eine Familie aus dem Verein eine Bekannte in Schweden hatte, die uns da eingeladen haben. Und so kam das eigentlich relativ zufällig, dass ich beim UL gelandet bin und bin dann da eben hängen geblieben.
Sehr schön. Und was gefällt dir an UL so, dass du jetzt schon einige Jahre dabei geblieben bist?
Also ich mag auf jeden Fall dieses Draußensein in der Natur. Das ist an allererster Stelle. Dann mag ich es auch, mich wirklich zu verausgaben. Also ich bin da sehr, sehr körperlich und das ist nun doch was anderes auch als einfach nur auf der Bahn Runden zu laufen, wenn ich da eine Steigung habe, da den unterschiedlichen Untergrund, da die Beine ein bisschen mehr heben muss. Und natürlich ist es, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Kinder gibt, die keine Schatzsuche gerne machen, Schnitzeljagd und so weiter. Es macht einfach Spaß. Genau. Außerdem noch nicht zu vernachlässigen ist, dass es für mich wirklich für die Familie ein toller Sport ist, eben weil alle dabei sind, eben weil es für jeden etwas gibt in der Regel und weil man ja mit diesen unterschiedlichen Startzeiten auch meistens kein Betreuungsproblem hat. Das ist eben anders, als wenn ich jetzt, was weiß ich, Fußball spielen würde oder so. Da ist meinetwegen an dem einen Tag der Damenspieltag, aber da werden nicht am gleichen Tag und am gleichen Ort auch die Damen unter 14 und die Damen unter 12 und die Herren über 16 spielen. Mhm. Und das ist einfach für uns als Familie super praktisch, dass alle an einem Tag einen Wettkampf haben können.
Danke für die perfekte Überleitung. Das ist nämlich genau das Thema, worüber wir heute auch sprechen wollten. Wir hatten ja vor 5 Folgen den Matthias Kretschmer da, der mit uns ein bisschen über Vereinbarkeit und Familie, von Familie, Beruf, Leistungssport im Orientierungslaufen geredet hat. Und ja, uns fehlte da noch die weibliche Perspektive so ein bisschen dazu. Und wir dachten, wir könnten dich dazu ein bisschen ausfragen.
Ja, gern.
Vielleicht noch eine abschließende Frage zu dem Allgemeinen. Was machst du eigentlich neben dem Sport noch? Beruflich oder hast du noch andere Hobbys?
Ich bin jetzt seit September bei einem kleinen Startup als, die genaue Berufsbezeichnung ist, Analytical Scientist. Genau, ich werte Daten aus. Also ich habe mal Physik studiert und ja, im Großen und Ganzen würde ich mich als Physikerin bezeichnen.
Okay. Ja, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, bist du auch bekannt dafür, so in Massenquartiers frühmorgens Yoga zu machen. Stimmt das?
Ja, und das hat im Grunde tatsächlich mit Corona angefangen. Ziemlich unkreativ sozusagen. Man sitzt zu Hause, Man überlegt sich, was man machen kann. Hm, ja, Yoga passt halt insofern rein, als dass ich irgendwas gesucht hatte, was ein bisschen Krafttraining ist und nicht immer nur das Gleiche. Und ich muss es mir ausdenken, sondern ich möchte irgendwas haben, was ich einfach nur nachmachen kann. Und so bin ich dann zu Yoga gekommen, genau. Und bin dabei geblieben, so gut es geht.
Ah, cool. Hast du da eine feste Routine, die du jeden Morgen machst oder mehr so einfach sporadisch?
Schaffe ich nicht mehr jeden Morgen. Ich versuche mindestens einmal in der Woche. Und wenn ich nicht irgendwelche Sequenzen von YouTube nachturne, dann habe ich da meine zwei, drei Standardsequenzen, die ich auswendig kann und gerne mache. Und das ist dann genau, wenn gerade kein Computer in der Nähe ist, dann mache ich das einfach so.
Klingt gut. Das nehme ich mir auch immer wieder vor und mache es dann doch irgendwie selten, vor allem nicht morgens, obwohl das eigentlich wirklich ganz gut ist.
Ein guter Start in den Tag ist, ja.
Genau. Ja, du bist ja auch recht erfolgreich bei Muell, würde ich sagen. Also ich meine, vielleicht ist das auch ein Erfolgsrezept, sowas zu machen. Nein, aber ja, wir haben nur so ein paar Ergebnisse mal rausgesucht. Also du warst auf jeden Fall schon, seit ich in der Elite bin, also so 2015, davor habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, aber warst du irgendwie oft so einigermaßen vorne dabei, vor allem bei dem Sprints, erinnere ich mich. 2015 zum Beispiel hast du mal Bronze gewonnen. Ja, und auch danach irgendwie meistens in den Top 10, so noch in der Elite. Genau, und jetzt habe ich gesehen, dass du jetzt bei der D-Mittel ja zumindest in der D35 gestartet bist. Letztes Jahr vielleicht auch schon.
Ja, tatsächlich, ja.
Was war so deine Argumentation, jetzt in die 35 hochzugehen, obwohl du ja schon in der Elite immer noch ganz gut abgeschnitten hast? Also ich meine, abgesehen vom Alter natürlich.
Es war ein bisschen, ich war ja in Frankreich 2,5 Jahre. Und da war es irgendwie, da ist einfach die Breite noch größer in der Spitze. Da war es ganz klar, dass jemand, der 35 ist, in der D35 läuft. Das heißt, in Frankreich bin ich eben die ganze Zeit D35 gelaufen. Deswegen hätte er sich irgendwie komisch angefühlt, nochmal zurück in die Elite. Einfach so ein, ja, wahrscheinlich dieses Zurückkommen und ja, dann bleibe ich halt da, wo ich bin. Meine Idee war jetzt, okay, Meisterschaften mache ich in meiner Altersklasse und zwischendurch so regional laufe ich dann doch auch noch Elite, auch Bundesranglistenläufe. Eventuell gucke ich mir dann immer an, wie das so aussieht. Aber ja, im Grunde war es wirklich dieses, es war so natürlich in der D35 zu laufen in Frankreich, dass ich dann bei der Rückkehr eigentlich gar nicht groß drüber nachgedacht habe.
Wart ihr mit der ganzen Familie in Frankreich?
Ja, waren wir, genau. Auch ein bisschen chaotisch. Ich bin dahin für den Job mit der Hälfte der Kinder. Die andere Hälfte der Kinder kam ein halbes Jahr später nach und dann waren wir 2 Jahre zusammen da.
Das ist spannend, ja.
War das schon langfristig geplant?
Leider überhaupt nicht. Das war während der Corona-Zeit habe ich an meiner Doktorarbeit geschrieben und es war wirklich, also für mich war es eine große Belastung. Es hat sich sehr anstrengend angefühlt, zu Hause zu schreiben, ohne die Kollegen, mit den Kindern, die nicht in der Schule waren. Mhm. Und eigentlich dachte ich, nee, also wenn die Doktorarbeit fertig ist, dann mache ich erstmal eine Pause, habe ich mir verdient. Habe aber ein einziges Stellenangebot gesehen, wo ich dachte, das hört sich aber gut an. Es ist leider in Frankreich. Können wir uns das vorstellen? Na gut, okay, wir können uns vorstellen. Ich versuche es einfach mal. Ich bewerbe mich einfach mal. Und ja, das hat dann eben geklappt. Und ich weiß gar nicht, ich habe das im November gesehen, dieses Stellenangebot. Und im Februar habe ich da angefangen. Also es war null Planung. Es war Hals über Kopf. Und ja, es war aber sehr schön.
Sehr spontan, ja.
Frankreich war natürlich super cool für OL. Also das war auch ein sehr guter Anknüpfpunkt. Wir haben da einfach ganz schnell einen Verein gefunden und die haben naja, sowas gemacht, was man als normaler OL-Verein eben macht. Trainings veranstaltet ringsum. Wir waren in Grenoble, also direkt in den Bergen. Und die haben echt schöne Gebiete, einfach außenrum, einfach mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Was ich in Berlin so überhaupt nicht gewöhnt bin. Wir kommen leider in Berlin viel zu wenig in den Wald. Und das war eben ein sehr aktiver Verein. Und wir sind da dann auch, wir haben Frankreich kennengelernt durch alle möglichen OL-Wochenenden dort. Und das hat echt nochmal richtig, ja, für mich den OL-Horizont auf jeden Fall erweitert.
Kann ich mir gut vorstellen. Frankreich ist da schon nochmal irgendwie auf einem anderen Level als in Deutschland. Also ich hab auch mal ein halbes Jahr in Frankreich gelebt, zum Erasmus, einfach zum Studium.
Ja.
Ja, und es ist einfach dieses Angebot an OL-Wettkämpfen ist, also jetzt nicht, vielleicht nicht in dem Umfang wie in Skandinavien, aber von der Qualität her und der Schönheit der Gelände und so, auf jeden Fall auch sehr attraktiv.
Ja, das, was wir gesehen haben, war eigentlich durchgängig sehr, sehr schön, genau. Und es ist einfach auch noch bekannter als in Deutschland, würde ich sagen. Ich hatte auch schon als Schülerin mal ein Jahr in Frankreich verbracht. Wir hatten OL in der Schule, was hier eigentlich nicht vorstellbar ist.
Ja, das stimmt.
In Deutschland.
Gerade durch Schul-OL kann man so viel Bekanntheit erreichen. Mich würde dann noch interessieren, oder um mal auf dieses Thema von Training und Vereinbarkeit mit anderen Sachen zu kommen. Wie hast du denn in der Zeit so dein Training organisiert? Also hattest du einen festen Plan? War das möglich, da ein bisschen strukturierter zu trainieren? Oder hast du einfach geschaut, was geht? Weil es ist ja schon eine extreme Belastung, in ein neues Land zu ziehen, neuer Job, sich zu organisieren und so weiter.
Also was geholfen hat auf jeden Fall, ist, dass wir da als einfache Mitglieder in einen Verein gekommen sind, was in Berlin einfach nicht so ist. Hier sind wir als Familie sozusagen mit die Haupttrainer und müssen etwas organisieren, damit etwas stattfindet. Und in Frankreich mal einen Verein zu haben, der sich darum kümmert und ich muss einfach nur zum Training gehen, das ja, war schon was anderes. Jetzt muss ich sagen, so viel war es dann auch nicht und man muss doch immer hinfahren. Aber wenn dann ein Training angeboten wurde, am Wochenende meistens, relativ spontan, haben wir doch versucht, das wahrzunehmen. Und dann gab es auch noch die, also sie hieß Group Perf, die Performationsgruppe. Die haben regelmäßig dann donnerstagabends Trainings angeboten und da war ich dann auch regelmäßig dabei. Ansonsten waren wir, wie gesagt, in Grenoble und ich habe gehört, dass diese Stadt einfach voll von Verrückten ist. Also die sind alle sehr sportlich. Die Leute, die ziehen explizit dahin, weil sie gerne Sport in der Natur machen, mit den Bergen außenrum wandern, ganz viel Trailrunning, Mountainbiking, Paragliden und so weiter. Und allein das Laufen habe ich da sehr regelmäßig gemacht, einfach weil mein Chef mit mir in der Mittagspause laufen gegangen ist. Also das war einfach Teil des Alltags entsprechend. Und hinzu kam, wir haben auch nicht weit vom Wald und den nächsten, naja, waren keine echten Berge, aber schon so Vorberge. Das heißt, wir haben da auch gewohnt und ich hatte da meine kleine Hausrunde. Die bin ich sehr regelmäßig gelaufen, weil die einfach sehr, sehr schön war. Also das hat dann einfach auch geholfen, im Alltag den Kopf mal frei zu bekommen. Das heißt, ziemlich viel physisches Training, ziemlich viel Laufen, eher weniger OL, aber ja, auch nicht weniger als hier.
Das klingt ein bisschen wie so ein Trainingsparadies.
Auf jeden Fall. Also wenn man will, kann man da das super machen, ja.
Was hat dich dann zurück nach Deutschland gebracht?
Das Ende des Arbeitsvertrages.
Oh nein.
Ja, wir sind dahin gegangen in dem Wissen, dass es ein befristeter Arbeitsvertrag ist. Also es ist einfach eine wissenschaftliche Postdoc-Stelle gewesen. Hm. Und Ronny hat einfach hier einen Sonderurlaub beantragt. Aber er war die ganze Zeit angestellt als Lehrer in Berlin. Und wir haben auch die Zeit genutzt, unsere Mietwohnung renovieren zu lassen. Wir haben die nicht untervermietet. Wir haben weiterhin Miete gezahlt und so weiter. Es war einfach ein Übergangszeit.
Okay.
Es war die ganze Zeit klar, dass wir zurückkommen.
Sind deine Kinder dann da auf eine französische Schule gegangen?
Ja, genau, sind sie.
Konnten die schon Französisch?
Die Großen ein bisschen, weil sie in der Schule schon so ein bisschen Französisch hatten, aber das war eben Schulfranzösisch, also so einzelne Wörter, so keine echte Konversation. Die Kleinen überhaupt nicht und nach meiner Erfahrung wurde da auch nichts getan, um ihnen irgendwie zu helfen, sondern sie haben sich da halt in die Schule gesetzt und haben ein halbes Jahr lang nichts verstanden und danach alles.
Oh wow.
Ja. Beeindruckend. Aber ja, sie hatten ja keine Wahl.
Genau.
In Frankreich ist das Konzept von der Schule ja auch eher eine Ganztagsschule. Hat das geholfen so in der Familienplanung?
Also
oder stimmt das gar nicht?
Doch, es stimmt schon. Es ist verlässlich. Es ist vor allem, alle ab 3 Jahren sind ja da in etwas, was Schule heißt. Mhm. Es ist eher wie Kindergarten, okay, aber trotzdem sind alle ab 3 Jahren da. Es hilft schon. Jetzt hatten wir natürlich die super tolle Konstellation, dass nur ich gearbeitet habe und im Grunde einer von uns zu Hause war und Freizeit hatte oder eben sich um Haushalt und Kinder kümmern konnte. Das heißt, wir hätten es wahrscheinlich nicht gebraucht, aber es ist auf jeden Fall hilfreich.
Wie hat sich das jetzt verändert, dass ihr wieder zurück in Deutschland seid? Wie organisiert ihr das hier alles?
Ja, jetzt hat sich geändert, dass wir entsprechend beide arbeiten. Allerdings, ja, es ist jetzt keine Ganztagsschule, aber die Grundschule hat auch einen Hort, wo man seine Kinder bis 18 Uhr lassen kann, wenn man möchte. Und die großen Kinder sind jetzt mittlerweile so unabhängig, die gehen alleine zur Schule, die kommen alleine zurück. Das geht schon so mit Abholen und Bringen. Es ist halt so, dass man dann zu Hause nicht zu viel anderem kommt als, naja, einkaufen, Essen machen, Kinder ins Bett bringen, Wäsche waschen, ganz viel Wäsche waschen. Genau. Aber es lässt sich schon organisieren. Und ich muss sagen, es lässt sich vor allem auch deswegen gut organisieren, weil Ronny Lehrer ist und entsprechend ja in der Regel sogar früher als ich nach Hause kommt.
Und passend zu den Kindern.
Genau.
Ja, und wo passt da Training jetzt noch dazwischen? Es ist so ein vollgepackter Alltag.
Ja, es ist der vollgepackte Alltag und das habe ich dann aus Frankreich mitgenommen. Ich gehe jetzt öfter mal in der Mittagspause auch hier laufen.
Okay.
Das ist schon mal eine sehr gute Grundlage, wenn man da eine Gewohnheit hat. Ansonsten, ja, ganz, ganz viel auch im Alltag. Es kann schon auch als Grundlagentraining zählen, wenn ich 12 Kilometer zur Arbeit und 12 Kilometer zurück mit dem Fahrrad fahre. Mhm. Es ist eben diese ganze Bewegung im Alltag auf jeden Fall. Und dann sind wir immer noch in unserem Leichtathletikverein und sind da, naja, 1 bis 3 Mal pro Woche dann eben mit der ganzen Familie, anders würde es nicht gehen, auf dem Sportplatz beziehungsweise im Winter in der Turnhalle. Und genau, da bewegen wir uns natürlich auch.
Also die ganze Familie geht einfach zum Training. Ist auch eine gute Lösung.
Ja, muss. Genau, es ist eben, diese Leichtathletikabteilung ist mehr oder, also was sind wir jetzt? Wir sind ein Trainer für die ganz, ganz Kleinen. Da sind wir als Familie draußen. Eine Haupttrainerin, dann im Grunde Ronny und ich und sonst noch Hilfstrainer. Und es ist halt mehr oder weniger auf Ronnys Initiative entstanden, diese ganze Abteilung, so dass es sowas wie sein Projekt ist. Deswegen müssen wir da sein, aber deswegen ist es auch so, dass wir da eindeutig mit der Kern der Abteilung sind und ja, müssen die Kinder mitkommen.
Gab es denn irgendwie einen Moment, wo du dachtest, jetzt ist zu viel los? Oder was treibt dich an, so immer noch neue Projekte anzufangen?
Ja, ich dachte tatsächlich zwischendurch, es ist zu viel los. Ich habe nämlich auch noch Tennis gespielt früher. Das habe ich dann einfach mal weggelassen irgendwann und habe mir da kein Ersatzprojekt gesucht, sondern bin dann bei dem geblieben, was ich so mache. Ja, und dann merkt man tatsächlich, dass es doch ziemlich knirsch ist, immer wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Also da hat man dann doch ab und zu das Gefühl, ich renne eigentlich immer nur hinterher. Ich kann nicht irgendwie vorplanen, sondern bin immer irgendwie so ein bisschen zu spät. Also es ist zwischendurch zu merken. Aber ja, im Moment ist dann die Strategie zu sagen, na gut, okay, dann lassen wir diesen einen Wettkampf dann doch mal weg. Wir hatten ja letzte Woche 2.
Allzu oft scheint das aber nicht vorzukommen. Also so oft, wie ihr überall dabei seid, so gefühlt. Also wenn ich zurückdenke, auf jeden Fall überall, wo ich war, gefühlt dieses Jahr, wart ihr auf jeden Fall auch dabei. Sogar in bei dem Sprintcup in Heidelberg.
Im Wiesloch. Ja,
Wiesloch,
stimmt.
Genau. Ja. Ja. Das ist ja schon wirklich ein ganzes Stück entfernt von Berlin.
Ja, das ist aber auch dem geschuldet, dass wir in Berlin nicht echt Trainingsmöglichkeiten haben und nicht wirklich trainieren. Und dass wir deswegen die ganzen Veranstaltungen mitnehmen müssen. Sozusagen, ja. Mein regelmäßigstes Training sind Wettkämpfe. Das heißt, die müssen wir machen. Das war nun auch in Wiesloch sehr speziell. Da mussten wir sozusagen hin, weil da ja der Daniel Schmidt so impliziert war.
Oh nein!
Und der Daniel Schmidt, den haben wir zum ersten Mal in Frankreich getroffen. Der ist die gleiche Altersklasse wie mein größter Sohn. Und das war dann, naja, schon ein bisschen auch wie eine Freundschaft dann. Der ist öfter mal in Frankreich gelaufen und öfter mal gegen Louis gelaufen und wir haben uns immer wieder getroffen. Und es war auch eben dem geschuldet, dass Familie Schmidt da so ja, eigentlich der Veranstalter war, nicht wahr? Dieses Sprintcups.
Ja, das ging uns auch ein bisschen so. Also es war schon noch so eine extra Motivation. So. Man will ja auch dann, dass Leute kommen zu so einer toll Veranstaltung, toll organisierten Veranstaltung, dass es sich auch lohnt.
Genau.
Wie schafft ihr das eigentlich? Also du meintest, dass ihr meistens nicht so ein Problem habt mit den Startzeiten, aber gerade bei Wettkämpfen, wo das Fenster jetzt nicht ewig lang ist, muss es sich ja schon überschneiden eigentlich, dass Ronny und du irgendwie gleichzeitig unterwegs seid.
Mittlerweile sind ja zum Glück auch die großen Kinder so groß, dass sie auf den Kleinsten aufpassen können. Und ja, wenn wir wirklich mal Probleme hatten, im ganz, ganz Extremfall hat dann einfach mal jemand auf seinen Start verzichtet. Aber meistens sind ja da auch irgendwelche Bekannten, wo man sagen kann, könntest du bitte irgendwie, müsste ja demnächst jemand wieder aus dem Wald kommen und ich muss jetzt los? kannst du mal kurz aufpassen, bitte? Ist auch ganz lieb, der Kleine.
Ja, das war auch Mathis Tipp. Also seine große Sache, die er am OL, glaube ich, verändern würde oder die es ihm am meisten erleichtert, OL zu machen, ist, wenn er weiß, da ist jemand, der auf die Kinder aufpasst. Und bei ihm läuft das viel über Familie, aber wir hatten dann auch kurz drüber gesprochen, dass man ja aus dem Verein heraus so ein bisschen anbieten kann und aktiv sagen kann, hey, soll ich kurz übernehmen oder dann hast du mal 10 Minuten, um dich fertig zu machen und umzuziehen und so.
Ja, das stimmt. Das ist vor allem direkt vor dem Start. Ja, man kann sich kümmern. Es geht irgendwie, aber man hat natürlich nicht diesen Fokus dann auf seinen Wettkampf, wenn man vorher noch damit beschäftigt war, irgendwie die Kinderbetreuung zu organisieren oder da irgendwelche Katastrophen zu verhindern, weil sich irgendwer gestritten hat oder so. Ja, das hilft schon sehr, wenn das vorher klar ist. Und so und so und so machen wir das.
Gibt es noch eine andere Sache, die du sagen würdest, wenn ich die verändern könnte, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat? Das würde mir echt helfen.
Also bei Moel für den Wettkampf?
Ja, ganz allgemein.
Also wir sind jetzt echt ziemlich gut eingespielt, würde ich sagen. Und ich bin ganz zufrieden, so wie es ist.
Okay, das ist doch auch gut.
Du hast ja auch durch die vielen Kinder an sich dann inzwischen wahrscheinlich ziemlich viel Erfahrung, was auch den Kindern Spaß macht. Gibt es da irgendwas, was deine Kinder vielleicht mal geäußert haben oder was du merkst, was man noch verändern könnte? Also ich denke da zum Beispiel dran, es gibt ja immer mal so Leute, die meinen, es sollte mehr Angebote für sehr kleine Kinder geben bei so einem Wochenende, weil ja doch Kinder-OL dann manchmal recht minimalistisch ist. Siehst du das auch so oder ist es eigentlich auch gut so, wie es ist?
Kinder-OL ist natürlich schön. Da war ich ganz, ganz begeistert, als wir mal beim O-Ringen waren und da den Mini-Knatt gemacht haben. Wenn der gut gemacht ist, ist das wirklich ein tolles Extra. Und ja, wenn es möglich ist, warum nicht 5 einfache Karten oder so, damit auch, das macht ja auch der 7-Jährige, der seine H10-Bahn läuft, danach oder davor oder zwischendurch auch noch gerne. Ich weiß nicht, ab welchem. Doch, eigentlich freut sich auch der kleine 2-Jährige, wenn er irgendwo langlaufen kann und irgendwas piepsen kann. Das geht natürlich nur mit den Eltern. Was den etwas größeren Kleinen, die dann schon irgendwie laufen, eigentlich immer wichtig ist, ist, dass sie gewinnen. Sie können natürlich nicht alle gewinnen, aber sie freuen sich doch schon immer sehr, wenn dann nicht nur die ersten 3 in der H10 aufgerufen werden, sondern dann eben kommt doch mal alle nach vorne und jeder kriegt einen kleinen Preis.
Ah, ja.
Das muss auch nur symbolisch sein, aber darüber freuen sie sich dann doch. Oder andersrum, sie sind oft enttäuscht, wenn sie dann, warum wurden denn wieder nur die ersten 3 aufgerufen und so.
Oh ja.
Also das gibt es bei manchen Veranstaltungen, da gibt es echt nette und gute Ideen. Es muss ja auch nichts Großes sein. Es ist nur diese Anerkennung von den Kleinkindern.
Oh ja, ich erinnere mich an so eine ganz dramatische DM-Sprint-Staffel, wo das zum einen so war, dass nur die ersten 3 Staffeln geehrt wurden. Zum anderen war es auch noch so, dass, ich glaube, es hat eine TU-Staffel, also aus Dresden betroffen, dass da der Startpass gefehlt hat. Und diese Staffel dann gar nicht mehr in der Wertung war. Und das ist schon für so eine Kinderklasse echt bitter. Und da wurde dann auch so, ja, versucht zu organisieren, dass alle nochmal nach vorne dürfen und alle geehrt wurden. Ja.
Das ist mit relativ einfachen Sachen ziemlich viele Kinder ein bisschen glücklicher machen.
Das hatten wir auch letztes Jahr in der Jahreskarte einen Artikel von Frauke Schmidt-Kran, wie das so in Norwegen läuft. Da waren auch einige interessante Konzepte dabei, irgendwie zum Beispiel, dass die in den jüngsten Klassen die Ergebnislisten gar nicht sortiert werden, sodass man nur, sagen wir mal, aktiv danach guckt, nach der Zeit sehen kann, wer theoretisch gewonnen hat. Aber es wird gar nicht so der Fokus darauf gelegt.
Welche Reihenfolge das da ist.
Genau. Ja, das fand ich auch interessant. Weil bei uns fängt es ja schon sehr früh an, dass man eben schon sehr aktiv die ersten Plätze ehrt.
Ja, das stimmt. Ja, Ja, und dann ist natürlich, sind da die ganz, ganz klein. Tja, da will hier ein ganz, ganz kleiner auch mitreden. Ja, die fangen ja nun doch eigentlich deutlich vor 10 Jahren an, wenn sie in OL-Familien sind, dann auch die H10 zu laufen. Und da haben sie natürlich erstmal ziemlich lange, ziemlich schlechte Chancen, da wirklich vorne mit dabei zu sein. Mhm. Also manchmal wünsche ich mir tatsächlich fast noch eine DH8 oder so.
Oh, echt? Okay. Mhm. Ja, vielleicht hört das jemand, der...
Naja, es ist halt relativ viel. Ich weiß nicht, wann die ihren ersten Kinder-OL machen. Wenn sie interessiert sind und mit Eltern da durchlaufen, würde ich schon sagen 2,5, 3 Jahre oder so. Und dann sollen sie Kinder-OL machen, bis sie DH10 sind. Das ist dann doch schon relativ lange immer das Gleiche. Und entsprechend ja wenig Progression da.
Ja, wobei man ja auch eher schon in der DH10 starten kann. Das geht ja eher um die Schwierigkeit und ja. Noch einfacher als DH10.
Ist schwer. Kürzer vielleicht.
Ja.
Ja, oder eben so Konzepte wie Fähnchenbahn oder so.
Ja, genau.
Gibt's ja auch in anderen
Stimmt.
Ländern.
Stimmt. Ja, vielleicht wäre noch so eine Zwischenstufe zwischen dem ganz einfachen Kinder-OL und der DH10. Eben, Fähnchenbahn oder so. Eine gute Idee.
Ja.
Das nehmen wir so mit. Wir spielen in dem Podcast hier immer noch ein Spiel. Ich weiß nicht, hast du mal in den Podcast reingehört und weißt schon, worum es geht? Oder soll ich noch mal kurz erklären?
Nein, ich weiß nicht, worum es geht. Nachdem ihr mich angesprochen hattet, hatte ich mir den Podcast mal angeguckt. Die Seiten dachte mir, höre ich mir auf jeden Fall alles mal an. Und dann bin ich nicht dazu gekommen.
Alles gut.
Wie bei so vielem.
Es ist auch ganz einfach. Also du bekommst 2 Begriffe gesagt, die haben beide was mit Orientierungslaufen zu tun und du musst dich für einen von beiden entscheiden.
Ja.
Möglichst ohne nachzudenken.
Okay.
Bist du bereit?
Ja.
Dann geht's los.
Gibt es ein Zeitlimit? Muss ich schnell sein?
Nö, so schnell wie es geht.
Okay.
Wie beim OL. Ja. Außenrum oder über den Berg?
Über den Berg.
Dreiergrün oder Kahlschlag?
Kahlschlag.
Dopspikes oder keine Spikes?
Keine Spikes.
Kompass rechts oder links?
Links.
Luftlinie oder Weg?
Weg.
Sprint oder lang?
Ja, Sprint.
Staffel oder Mannschaft?
Mannschaft.
Erste oder letzte Läuferin?
Letzte.
Okay. O-Ringen oder UU-Cup?
UU-Cup.
Socken oder Schienbeinschoner?
Socken.
Daumenkompass oder Plattenkompass?
Daumenkompass.
Ohne Kompass oder ohne Postenbeschreibung?
Ohne Postenbeschreibung. Schwierig. Oh nein.
Ja, das ist eine ganz gemeine Frage.
Geht beides gar nicht.
Du musst eins weglassen. Stehst am Start und hast ein was vergessen.
Dann ohne Postenbeschreibung.
Okay. Einlaufen oder auslaufen?
Einlaufen auf jeden Fall.
Wasser oder Krümeltee?
Wasser.
Kuchen oder Bratwurst?
Boah, Kuchen.
Strava oder Attack Point?
Attack Point.
Tape oder finnischer Knoten?
Tape.
Schweden oder Schweiz?
Ich war noch nie in der Schweiz. Ich muss Schweden sagen.
Schweden oder Frankreich?
Frankreich.
Frankreich oder Deutschland?
Auch Frankreich.
Berlin oder Grenoble?
In dem Fall eher Grenoble.
Okay. An der Uni oder im Unternehmen?
Mit allem außen drumherum? Vielleicht an der Uni, aber mit unbefristeten Arbeitsverträgen?
Okay.
So.
Zurück zum OL. Haben wir noch Vorstadt, Stille oder Ach, du auch hier?
Ach, du auch hier.
Parktour oder BRL?
Parktour.
D-Cup oder DM-Staffel?
DM-Staffel.
24er oder DM-Staffel?
Ich war auch noch nie beim 24er.
Oh.
Da muss ich unbedingt mal hin, stimmt's?
Oh ja.
Also DM-Staffel im Moment, aber ja, steht auf der Liste auf jeden Fall.
Mach das.
24.
Es gibt jetzt Ende Juni einen in Tschechien, aber das ist wahrscheinlich schon ein bisschen knapp. Es gibt aber noch eine Staffel, die sucht, falls du Interesse hast. Oder nächstes Jahr in Thüringen.
Ja.
Und die allerletzte Frage noch, Elite oder D35?
Jetzt wohl D35.
Okay. Hey, du hast dich echt gut geschlagen. Du warst super schnell.
Ja, vielleicht können wir noch als letzten kleinen Abschnitt nochmal auf die Aspekte eingehen, die wir mit Matti nicht so direkt besprechen konnten, weil er nun mal mit seiner männlichen Perspektive ja gewisse Themen, die mit Familienplanung zu tun haben, nicht hatte, die ganzen körperlichen Aspekte der Schwangerschaft und so weiter. Mhm. Mich würde da mal interessieren, ich habe jetzt nicht so genau einen Überblick, wann du so Wettkämpfe gelaufen bist, aber wie gut bist du da generell mit klargekommen, so während und nach der Schwangerschaft Sport zu machen? Wie schnell bist du so wieder eingestiegen? Hat sich das auch vielleicht verändert mit jedem Kind oder
Also was war, ich hatte körperlich eigentlich wenig Probleme, bis auf Symphysenschmerzen. Egal, was das ist, es macht, dass ich nicht mehr laufen, also joggen konnte. Relativ früh schon, also relativ früh, meine Güte, ab dem 6. Monat oder so. Das macht es natürlich ein bisschen deprimierend, wenn man eigentlich der Läufertyp ist. Super toll dabei beim UL ist dann, dass ich ja trotzdem in den Wald gehen und zur Not wandern kann und dass ich da dann auch nochmal sehr von profitiere, weil ich ja nicht eben von klein auf mit der Technik aufgewachsen bin. Das sind eben meine Defizite auf jeden Fall, die O-Technik. Laufen kann ich schon irgendwie. Und dass dieses gebremst werden während der Schwangerschaft doch nochmal erlaubt, genauer hinzugucken. Das heißt, dieses durch den Wald wandern in Schwanger hat tatsächlich orientierungstechnisch auch nochmal geholfen.
Richtig gut.
Ja. Man muss immer das Beste draus machen und sich nicht so doll drüber ärgern, dass ich jetzt leider nicht mehr laufen kann.
Ja.
Und ich bin dann auch immer relativ schnell wieder eingestiegen, aber es ist schon so vom Kopf her doch relativ anstrengend, sich zu sagen, meine Güte, ich war gerade so schön drin, ich war gerade so schön trainiert und jetzt muss ich eigentlich alles wieder von Anfang machen. Das verlangt tatsächlich so ein bisschen, nein, nicht ein bisschen, sondern ziemlich viel Disziplin, würde ich sagen. Dann zu sagen, nee, ich will jetzt aber, ich will nochmal. Und es ist dann da allerdings zum Beispiel im Orientierungslauf weniger als bei der Leichtathletik, würde ich sagen, dass man so das Gefühl hat, Mann, ich konnte das doch alles schon mal. Warum bin ich denn jetzt so weit weg von dem, was ich vorher hatte? Genau, und ja, muss man durch irgendwie. Aber kein Sport zu machen, sich hinzusetzen und zu sagen, nee, jetzt habe ich aber mal genug, jetzt kann ich mich auch um die Kinder kümmern oder so. Damit geht es mir nicht gut. Ich brauche die Bewegung. Ich werde ganz unglaublich unausgeglichen und unerträglich, würde ich sagen, wenn ich nicht genügend Bewegung habe.
Ja, das verstehe ich. Hast du einen Tipp oder als Motivation, wie man da in den Einstieg wieder reinfindet? Sucht man sich am besten einen Wettkampf oder mit Freunden vielleicht laufen gehen?
Wenn man Freunde hat, die sich an dann die komischen Familienzeiten irgendwie anpassen können, dann ist mit Freunden natürlich super cool. Ansonsten hat es mir sehr geholfen, alles irgendwo in den Alltag einzubauen. Ich habe dann gerade, als wir wieder nach Berlin gekommen sind, angefangen, alle kleinen Wege einfach mal nicht zu gehen und zu spazieren, sondern wenn möglich zu versuchen zu joggen. Auch mit Kinderwagen. Und dann bin ich eben den Großen zur Schule bringen, ist nur 1 Kilometer. Na gut, okay, dann ist es 1 Kilometer hingejoggt, 1 Kilometer zurückgejoggt und nachmittags das gleiche nochmal. Wow, war ich 4 Kilometer laufen heute.
Musste er denn mitjoggen?
Nö, der fährt mit dem Fahrrad nebenher.
Ach so, perfekt.
Genau. Genau, alle solche, die ganzen kleinen Wege. Ich bin nicht mehr zum Bäcker gegangen, ich bin nur noch zum Bäcker gelaufen.
Und am besten zu dem Bäcker im Stadtviertel nebenan und nicht gleich der um die Ecke.
Ja, genau.
Okay, verstehe.
Also, das muss man eben dann gucken, dass es in den Alltag passt und dass man so eine Gewohnheit bekommt. Ich finde dieses Laufen in der Mittagspause unglaublich schön. Es teilt den Arbeitstag in 2 Hälften. Es macht nochmal den Kopf frei und es tut unheimlich gut. Würde ich jetzt nicht mehr vermissen wollen, zum Beispiel. Ansonsten ja, auf jeden Fall. Ich bin nie so zum Wettkampf gefahren mit, da muss ich jetzt aber die und die und die Leistung bringen. Aber wenn man so schöne Sachen hat, wie auf die man sich wirklich freuen kann, so, ey, guck mal, da kommt Prag Easter und wow, die schönen Landschaften, die ich sonst nicht so habe. Das ist natürlich auch eine super Motivation.
Bist also auch ein Prager Easter-Fan, das hatten wir gerade bei Matti? Es tauchte schon ein paar Mal auf jeden Fall, Prager Easter.
Ja. Ja, ist auch sehr schön. Ja, ich mag grundsätzlich eigentlich relativ ausnahmslos Berge. Das fehlt halt in und um Berlin so vollkommen. Und wenn man mal in die Berge kommen kann, nutzen wir die Gelegenheit gerne.
Bist du dann nach den Schwangerschaften dann eben, also du meintest, du bist dann möglichst viel gelaufen, aber hast du auch wirklich damit angefangen oder doch erstmal andere Sportarten, die vielleicht weniger belastend sind?
Es ist halt relativ schwierig. Laufen ist so eine Standardsportart, weil man das eben einfach immer mal spontan machen kann und alleine. Mhm. Und mit unserem, wir haben einen Rhythmus, auf den man sich schlecht einstellen kann und muss immer spontan irgendwas machen, ist halt alles, schon allein alles, wofür ich irgendjemand anderen bräuchte, schwierig zu organisieren. Und ja, ich schwimme halt auch nicht besonders gerne. Abgesehen davon müsste ich zum Schwimmen mir ein Schwimmbad suchen, hinfahren, umziehen und so weiter. Deswegen, ja, Fahrradfahren ist immer noch so meine andere Standard-Sportart sozusagen.
Und Yoga natürlich.
Und Yoga natürlich, das stimmt.
Kannst du dir vorstellen, dass es sowas wie einen Mama-Boost gibt, also dass man so einen Leistungsschub kriegt nach dem, also in der Zeit nach dem Wiedereinstieg? Das ist irgendwie so ein Gerücht oder Vermutung, die sich irgendwie auch gerade bei Moel bei einigen doch zeigt. Hast du das auch erlebt? Oder war dann doch eher der Rückschritt dominanter?
Nicht. Ich glaube, der Rückschritt war bei mir dominanter. Ich kann mir natürlich vorstellen, es ist wahrscheinlich ein super Herz-Kreislauf-Training, schwanger zu sein und noch ein Baby mitversorgen zu müssen. Aber bei mir war doch mehr zurückkämpfen müssen, sozusagen.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch bei vielen dann eben einfach an der veränderten Struktur liegt. Vielleicht auch, dass man bewusster anfängt, wieder hoch zu trainieren, sozusagen, dass vielleicht gerade, wenn man vorher nicht so strukturiert trainiert hat, dass vielleicht einfach die Pause kombiniert mit, oder nicht, also nicht Pause, aber einfach dieser Unterbruch,
ja,
dann vielleicht auch für dass die Motivation.
Dass man sich dann mehr so Gedanken drüber macht, genau, was man jetzt macht und wie zielgerichtet man was macht. Ja. Ja, man muss irgendwie effizienter werden, wenn man nicht mehr beliebig und frei über seine Zeit verfügen kann.
Okay, wir sind ja schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Haben wir noch eine schöne Abschlussfrage?
Vielleicht einfach, hast du für dieses Jahr noch irgendwelche großen Ziele im sportlichen Bereich oder irgendeinen Wettkampf, auf den du dich besonders freust?
Also wir planen ja immer unsere Ferien nach den UL-Serien und wir fahren tatsächlich zum OO-Cup. Und das ist insofern auch besonders schön nochmal, weil da auch einige Leute aus unserem Verein in Frankreich sind. Da freue ich mich natürlich. Ach, das ist natürlich auch eine wunderschöne Sache am UL. Man kennt die Leute ja irgendwann nach dem dritten Wettkampf. Mhm. Und man trifft halt immer wieder irgendwelche alten Bekannten und Leute aus den verschiedensten Ecken und von den verschiedensten Vereinen. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache. Und deswegen freue ich mich besonders auch darauf. Dann haben wir noch nicht ganz entschieden, darauf würde ich mich auch sehr freuen, ob wir nach Corrèze fahren. Da ist auch eine Woche Orientierungslauf, wo natürlich die Franzosen sind. Und es wäre in Frankreich, in einer wunderschönen Umgebung. Aber das muss man noch mit der Urlaubsplanung und den weiten Wegen gucken. Genau.
Dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt. Sehr gut.
Ja, ich fand, es war doch eine runde Folge. Sehr spannend. Gerade das mit das Frankreich-Erlebnis. Ich finde das auch einfach immer wieder beeindruckend, wie ihr da auch oft mit dem Zug zum Wettkampf kommt und das wirkt alles so entspannt irgendwie.
Oh, es fühlt sich nicht ganz so entspannt an. Es ist jetzt langsam ist es Routine geworden, ja.
Ja. Ja, aber ihr seid gut aufeinander eingespielt, wie du auch gesagt hast.
Das auf jeden
hast.
Fall, ja.
Ja, dann schön, dass du dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung, hat mich gefreut.
Und dann noch einen ganz schönen Sommer dir mit hoffentlich vielen schönen Erlebnissen und der Familie.
Davon gehe ich aus. Euch auch.
Dankeschön. Und bis bald beim UL.
Bis bald.